Als die Sonne am höchsten stand, versuchte er, unter einigen niedrigen Büschen zu schlafen, doch vergeblich. Gegen Abend taten ihm die Füße weh und er fühlte sich hundemüde. »Wir kommen kaum voran«, sagte Balthamos verdrossen. »Ich kann nichts dafür«, erwiderte Will. »Wenn du nichts Besseres zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts.« Endlich langten sie am Waldrand an. Die Sonne stand tief am Horizont und in der Luft flogen so viele Pollen, dass der Junge mehrere Male niesen musste und dabei ganz in der Nähe einen Vogel aufschreckte. Kreischend entfernte sich das Tier. »Das war das erste Lebewesen, dem ich heute begegne«, sagte Will.
»Wo willst du heute übernachten?«
Balthamos war jetzt in den langen Schatten der Bäume gelegentlich sichtbar. Sein Gesicht trug, soweit Will es beurteilen konnte, einen mürrischen Ausdruck. »Irgendwo hier. Hilf mir, eine geeignete Stelle zu suchen. Ich höre einen Bach. Schau nach, ob du ihn findest.« Der Engel verschwand. Will stapfte durch niedrige Büsche von Heidekraut und Heidemyrte. Wenn es wenigstens einen Weg gegeben hätte, dem er folgen konnte. Besorgt sah er hinauf zur untergehenden Sonne. Er musste sich bald für ein Nachtlager entscheiden, sonst zwang ihn die Dunkelheit dazu, irgendwo anzuhalten.
»Links«, sagte Balthamos, eine Armlänge von ihm entfernt, »ein Bach und ein abgestorbener Baum für Brennholz. Hier lang.«
Will folgte der Stimme des Engels und erreichte bald die beschriebene Stelle. Ein Bach sprudelte munter zwischen moosbewachsenen Steinen dahin und stürzte über eine Schwelle unter den überhängenden Bäumen in eine enge, dunkle Schlucht. Zwischen dem Bach und den Büschen und Bäumen erstreckte sich ein grasbewachsenes Ufer. Bevor er sich ausruhen durfte, sammelte er noch Holz. Dabei stieß Will im Gras auf einen Kreis rußgeschwärzter Steine. Hier hatte vor nicht allzu langer Zeit jemand Feuer gemacht. Er sammelte Zweige und einige dickere Äste, schnitt sie mit dem Messer auf eine brauchbare Länge und versuchte dann Feuer zu machen. Er hatte noch nie Feuer gemacht und es kostete ihn einige Streichhölzer, bis es endlich brannte. Der Engel sah ihm resigniert dabei zu. Als das Feuer brannte, aß Will zwei Haferkekse, etwas Trockenfleisch und ein Stück Pfefferminzkuchen. Dazu trank er kaltes Wasser. Balthamos saß stumm neben ihm. »Willst du mich die ganze Zeit so anschauen?« fragte Will schließlich. »Ich laufe dir schon nicht weg.«
»Ich warte auf Baruch. Er kommt bald zurück, und dann werde ich dich, wenn es dir lieber ist, nicht mehr ansehen.«
»Willst du etwas essen?« Balthamos wippte auf und ab, offenbar war er nicht abgeneigt. »Ich weiß ja nicht, ob du überhaupt Nahrung zu dir nimmst, aber wenn du etwas willst, bitte.«
»Was ist das denn?« fragte der Engel wählerisch und zeigte auf den Pfefferminzkuchen.
»Hauptsächlich Zucker, glaube ich, und Pfefferminz. Hier.«
Will brach ein Stück ab und hielt es ihm hin. Balthamos neigte den Kopf und roch daran. Dann nahm er es in die Finger. Leicht und kühl strichen sie über Wills Handteller. »Ich denke, das kann ich essen«, sagte er. »Aber ein Stück reicht vollkommen. Danke.«
Er setzte sich und knabberte stumm an dem Kuchen. Wieder stellte Will fest, dass er ihn sehr viel deutlicher wahrnahm, wenn er ins Feuer blickte und ihn nur aus den Augenwinkeln sah.
»Wo steckt Baruch denn? Kann er sich mit dir verständigen?«
»Ich spüre, dass er in der Nähe ist. Bald wird er da sein, und dann werden wir reden. Reden ist am besten für uns.«
Kaum eine Minute später hörten sie leise Flügelschläge. Balthamos stand aufgeregt auf und im nächsten Moment fielen die Engel sich in die Arme. Will starrte in die Flammen und sah, wie sehr sie einander zugetan waren oder, mehr noch als das, sie liebten einander innig. Baruch setzte sich neben seinen Gefährten und Will schürte das Feuer. Eine Rauchwolke trieb an den Engeln vorbei. Durch sie sah er die beiden zum ersten Mal ganz deutlich. Balthamos war schlank, hatte die schmalen Flügel elegant auf dem Rücken gefaltet und wirkte hochmütig und zugleich überfließend vor zärtlicher Liebe, so als würde er alle Dinge auf der Welt lieben, wenn er nur ihre Mängel übersehen könnte. Baruch
besaß für ihn ganz offensichtlich keine Mängel. Er schien jünger, wie Balthamos gesagt hatte, war kräftiger gebaut, mit schneeweißen, mächtigen Flügeln, hatte ein schlichteres Wesen und blickte zu Balthamos als der Quelle aller Weisheit und Freude auf. Die Liebe der Engel faszinierte Will und rührte ihn an.
»Hast du Lyra gefunden?« fragte er erwartungsvoll.
»Ja«, antwortete Baruch, »hoch droben im Himalaya, an einem Gletscher. Dessen Eis das Licht in Regenbogen verwandelt, liegt ein Tal. Ich zeichne dir eine Karte auf den Boden, damit du es findest. Die Frau hat das Mädchen in Schlaf versetzt und hält es in einer Höhle im Wald gefangen.«
»In Schlaf versetzt? Und ist die Frau allein? Sind keine Soldaten bei ihr?«
»Sie ist allein. Sie versteckt sich.«
»Und Lyra, fehlt sonst nichts?«
»Nein. Sie schläft nur und träumt. Ich zeige dir, wo sie sind.«
Mit einem blassen Finger malte Baruch eine Karte in die Erde neben dem Feuer. Will nahm sein Notizbuch und zeichnete sie genau ab. Sie zeigte einen seltsam gewundenen Gletscher, der zwischen drei fast gleich aussehenden Gipfeln nach unten führte.
»Und jetzt«, sagte der Engel, »einen genaueren Ausschnitt. Das Tal mit der Höhle läuft links vom Gletscher ab. Ein Bach mit Schmelzwasser fließt durch es hindurch. Den Eingang findest du hier.«
Er ritzte eine zweite Karte und wieder zeichnete Will sie ab, dann folgte eine dritte, noch genauere. Will war jetzt überzeugt, dass er die Höhle ohne Schwierigkeiten finden würde, wenn er erst die 6 oder 8.000 Kilometer zwischen der Tundra und dem Gebirge zurückgelegt hatte. Mit dem Messer konnte er zwar Fenster von einer Welt in die andere schneiden, leider aber nicht Entfernungen innerhalb einer Welt verkürzen.